Wir leben in einer Zeit, in der sich eine Supermacht im Wandel befindet und eine neue aufsteigt. Die USA und China. Viele von uns spüren diese Spannungen, diese Unsicherheit. Aber was, wenn das alles kein Zufall ist, sondern Teil eines Musters, das sich seit 500 Jahren wiederholt?
Genau das ist die explosive These in Ray Dalios Buch Weltordnung im Wandel. Er sagt, dass die turbulenten Zeiten, die wir gerade erleben, fast lehrbuchartig dem Aufstieg und Fall großer Imperien folgen. Ein faszinierender und zugegebenermaßen auch etwas beunruhigender Gedanke, findest du nicht?
Absolut. Und bevor wir tief in diese Zyklen eintauchen, sollten wir vielleicht kurz klären, wer Ray Dalio überhaupt ist. Er ist ja nicht einfach nur ein Historiker.
Ganz und gar nicht. Ray Dalio ist eine Legende in der Finanzwelt. Er hat aus seiner Zweizimmerwohnung heraus Bridgewater Associates gegründet, heute den größten Hedgefonds der Welt. Er ist Milliardär, aber was ihn wirklich antreibt, ist eine fast kindliche Neugier, die großen Zusammenhänge der Welt zu verstehen.
Er ist also kein Theoretiker im Elfenbeinturm, sondern jemand, der mit seinen Analysen über Jahrzehnte hinweg riesige Geldsummen bewegt hat. Das gibt seinen Thesen natürlich ein ganz anderes Gewicht.
Genau. Er nennt sich selbst einen globalen Makroinvestor. Das bedeutet, er schaut sich nicht einzelne Aktien an, sondern das große Ganze. Wirtschaftszyklen, politische Verschiebungen, technologische Revolutionen. Und genau das macht er in diesem Buch. Nur eben auf einer riesigen historischen Leinwand.
Dann lass uns mal auf diese Leinwand schauen. Du hast vorhin den Begriff großer Zyklus erwähnt. Was genau meint Dalio damit?
Der große Zyklus ist seine zentrale Entdeckung. Er hat Daten aus 500 Jahren analysiert und festgestellt, dass Imperien einem wiederkehrenden Muster folgen. Es beginnt meist nach einem großen Krieg. Eine neue Macht etabliert eine neue Ordnung. Und es folgt eine lange Phase des Friedens und des Wohlstands.
Das klingt ja erstmal gut. Wo ist der Haken?
Der Haken liegt im Erfolg selbst. Der Wohlstand führt dazu, dass sich das Land und seine Bürger immer mehr verschulden. Die Schere zwischen Arm und Reich geht dramatisch auf, was zu inneren Spannungen führt. Gleichzeitig wird das Land träge und verliert seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber aufstrebenden, hungrigen Nationen.
Und dieser Zyklus hat sich immer wiederholt. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel aus dem Buch geben?
Aber klar, Dalio startet seine Reise im 17. Jahrhundert bei der ersten modernen Weltmacht, den Niederlanden. Ein winziges Land, das durch seine Handelsflotte, die Erfindung der Aktiengesellschaft und den holländischen Gulden als erste Weltreservewährung unvorstellbar reich wurde. Amsterdam war das Silicon Valley der damaligen Zeit.
Und wie kam es zum Fall? Nach dem Muster, das du eben beschrieben hast?
Exakt. Teure Kriege gegen England, eine massive Verschuldung und eine gewisse Selbstzufriedenheit führten dazu, dass sie ihren Vorsprung verloren. Währenddessen hatte England aus den Innovationen der Holländer gelernt, sie verbessert und stand bereit, die Führung zu übernehmen. Der Zyklus ging in die nächste Runde.
Und so wurde das britische Empire zur neuen Supermacht des 18. und 19. Jahrhunderts. Das Empire, in dem die Sonne nie unterging, mit seiner unschlagbaren Marine und dem Pfund Sterling als neuer Weltwährung.
Richtig. Und auch hier wiederholte sich das Muster. Industrielle Revolution, riesiger Reichtum, globale Dominanz. Aber dann kamen zwei Weltkriege, die das Land finanziell ausbluten ließen. Großbritannien war am Ende massiv bei den USA verschuldet und verlor seine Vormachtstellung.
Es ist wirklich verblüffend, wie ähnlich sich diese Muster sind. Das bringt uns unweigerlich in die Gegenwart und zur Rolle der USA. Wo ordnet Dalio die Vereinigten Staaten in diesen Zyklus ein?
Und genau da wird das Buch so brisant. Dalio argumentiert, dass sich die USA in einer sehr späten Phase des Zyklus befinden. Er sieht alle klassischen Anzeichen. Eine astronomische Verschuldung, eine tiefe politische und soziale Spaltung im Inneren und den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in vielen Bereichen.
Das sind harte Worte, gerade aus dem Mund eines amerikanischen Star-Investors. Und er benennt ja auch klar den Herausforderer, der bereitsteht, oder?
Ja, und das ist das zweite große Thema des Buches, der unaufhaltsame Aufstieg China. Dalio analysiert sehr detailliert, wie China in nur wenigen Jahrzehnten systematisch in die Grundlagen seiner Macht investiert hat. Bildung, Infrastruktur und Technologie.
Während der Westen oft nur von Quartal zu Quartal plant, denkt die chinesische Führung in Jahrzehnten. Dalio warnt ja eindringlich vor dieser Rivalität zwischen der etablierten und der aufsteigenden Macht.
Absolut. Er nennt das die Thukydides-Falle. Die Geschichte zeigt, dass solche Konstellationen extrem gefährlich sind und oft in kriegerischen Konflikten endeten. Das Buch ist hier eine sehr klare und ungeschönte Warnung.
Aber wie kann er das alles so präzise analysieren? Das klingt ja fast nach einer mathematischen Formel für den Aufstieg und Fall von Nationen. Woran macht er die Stärke eines Landes fest?
Das ist ein guter Punkt. Er verlässt sich nicht auf sein Bauchgefühl, sondern auf harte Daten. Er hat 8 Schlüsselindikatoren entwickelt, um die Macht eines Landes zu messen. Dazu gehören zum Beispiel die Qualität des Bildungssystems, die Innovationskraft und die technologische Führung.
Was noch? Ich nehme an, die Wirtschaft spielt auch eine Rolle.
Natürlich. Auch die allgemeine Wirtschaftsleistung, der Anteil am Welthandel und ob das Land ein globales Finanzzentrum ist, sind entscheidend. Und ganz wichtig, die militärische Stärke, um die eigenen Interessen und Handelswege global schützen zu können.
Und der letzte und vielleicht wichtigste Faktor ist der Status der eigenen Währung, richtig? Die sogenannte Reservewährung.
Genau. Der Besitz der Weltreservewährung, aktuell der US-Dollar, ist wie ein Cheatcode in einem Videospiel. Es erlaubt einem Land, sich quasi unbegrenzt zu verschulden, weil die ganze Welt die eigene Währung nachfragt. Verliert man diesen Status, ist das oft der Anfang vom Ende der Vormachtstellung.
Ein ganzes Kapitel widmet er ja auch dem Thema Geld und Schulden. Warum ist das so zentral für den gesamten Zyklus?
Weil Schulden der Treibstoff sind, der den Zyklus antreibt, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Am Anfang ermöglichen Kredite Investitionen und beschleunigen das Wachstum. Aber irgendwann wird die Schuldenlast so groß, dass sie die Wirtschaft erdrückt. Dann beginnen die Zentralbanken, massenhaft Geld zu drucken, um das System zu retten.
Was aber die Währung entwertet und das Vertrauen untergräbt. Ein Teufelskreis.
Ein klassischer Teufelskreis, den man in der Geschichte immer wieder beobachten kann, kurz bevor ein Imperium zusammenbricht. Und Dalio argumentiert, dass wir genau das gerade weltweit erleben.
Er spricht ja auch von einer Polykrise, also davon, dass aktuell nicht nur eine Krise, sondern viele Krisen gleichzeitig zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken.
Ja, genau. Die geopolitischen Spannungen, die Schuldenkrise, die inneren sozialen Konflikte. Die Klimakrise. Es ist diese explosive Mischung, die die aktuelle Übergangsphase so besonders gefährlich und unvorhersehbar macht.
Puh, das klingt alles ziemlich düster und komplex. Da stellt sich natürlich die Frage, was bringt es mir als Leser, mich mit all diesen beunruhigenden Szenarien zu beschäftigen? Macht das nicht nur Angst?
Das ist die entscheidende Frage. Und Dalios Antwort ist ein klares Nein. Sein Ziel ist es nicht, Panik zu verbreiten, sondern Verständnis zu schaffen. Er gibt uns quasi eine Landkarte der Geschichte in die Hand. Wer diese Karte lesen kann, kann sich besser orientieren.
Du meinst, wenn ich die Muster erkenne, kann ich die täglichen Nachrichten, die auf mich einprasseln, viel besser einordnen?
Genau. Du siehst nicht mehr nur den einzelnen Baum, sondern den ganzen Wald. Du verstehst, warum bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden, warum die Märkte verrückt spielen oder warum die Spannungen zwischen Ländern zunehmen. Es hilft, das Chaos zu ordnen.
Das ist also ein intellektueller Gewinn. Aber hilft es mir auch ganz praktisch in meinem Leben, besser durch diese Zeiten zu kommen?
Ja, absolut. Die Prinzipien, die für Nationen gelten, lassen sich oft auch auf das persönliche Leben übertragen. Die Bedeutung von Bildung. Von klugen Investitionen statt Schulden. Von Anpassungsfähigkeit. Das Buch schärft den Blick für langfristige Trends, was bei eigenen Karriere- oder Finanzentscheidungen Gold wert sein kann.
Es ist also eine Art Werkzeugkasten für strategisches Denken in einer unsicheren Welt. Man lernt, wie die Gewinner der Geschichte gedacht und gehandelt haben.
Perfekt zusammengefasst. Es ist ein Aufruf, aus der Geschichte zu lernen, um ihre Fehler nicht zu wiederholen. Es gibt dir das Wissen an die Hand, um nicht nur ein passiver Zuschauer der Ereignisse zu sein, sondern ein informierter und mündiger Zeitgenosse, der die Zukunft vielleicht sogar ein Stück mitgestalten kann.
Also, zusammenfassend kann man sagen, Weltordnung im Wandel ist kein Buch für einen entspannten Abend, aber ein unglaublich wichtiges und augenöffnendes Werk. Es ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Lektüre für jeden, der die Welt, in der wir leben, wirklich verstehen will.
Absolut. Es ist ein Kompass für eine neue Ära. Ein Buch, das man nicht nur einmal liest, sondern immer wieder zu Rate ziehen wird, um die Entwicklungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu deuten. Eine klare Empfehlung von unserer Seite.
Das war unsere Analyse zu Weltordnung im Wandel von Ray Dalio. Wir hoffen, wir konnten dich neugierig machen. Wenn du mehr davon willst, bist du bei uns genau richtig.
Genau, wir sind Buchpott und wir berichten täglich über Bestseller, Neuerscheinungen und Geheimtipps aus dem aktuellen Buchmarkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns doch auf deinem Lieblings-Podcast-Player und hinterlasse einen Kommentar. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Buchpott.
Frische Bücher täglich. Kurz und knackig.
Buchpott. Buchpott.